Melatonin wird 400 Mal mehr im Darm produziert als im Gehirn. Allerdings ist es nicht so, dass das Melatonin im Darm irgendwas mit deinem Schlaf im Gehirn zu tun hat, aber das Melatonin ist für den Darm wichtig, weil das unterstützt zum Beispiel die Peristaltik, also die Eigenbewegung und insbesondere den Migrating Motor Komplex, also der Reinigungsmechanismus, der nachts läuft. Er wirkt antientzündlich, sodass da auch die Schleimhaut gut regenerieren kann. Also super, super spannend, wie Melatonin mit dem ganzen Darmgeschehen zusammenhängt.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Schläfst du gut? Tatsächlich ist es so, dass 50-70% aller Reizdarmpatienten unter Schlafstörungen leiden. Und wir wollen uns einmal anschauen, was ist guter Schlaf überhaupt? Woher weiß ich, dass ich gut schlafe und worauf kommt es letztlich an? Was hat das Ganze mit meinem Darm zu tun? Immunsystem, Wohlbefinden, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Und letztlich natürlich auch, was kann ich machen, damit ich besser schlafe? Vielleicht trotz, dass ich einen Reizdarm habe oder eine Dünndarmfehlbesiedlung. Die Frage nach der Schlafqualität hat zwei Merkmale. Das eine ist tatsächlich die Schlafdauer. Die Schlafdauer sollte im Idealfall zwischen 7 bis 9 Stunden sein. Nicht regelmäßig weniger, aber auch nicht regelmäßig mehr. Das Ganze habe ich am eigenen Leib erfahren. Tatsächlich habe ich am Wochenende meistens Schlaf nachgeholt, den ich unter der Woche nicht bekommen habe. Und ja, ich habe irgendwann festgestellt gehabt, dass ich einfach mich am Wochenende matschiger und müder gefühlt habe, obwohl ich mehr geschlafen hatte. Und nachdem ich mich natürlich auch aus Arbeitsgründen mit dem Thema Schlaf intensiv beschäftigt habe, bin ich auch auf die Studien aufmerksam geworden, die gesagt haben, hey, wenn du mehr wie 9 Stunden schläfst, kann das auch richtig schlecht für dich sein. Und seitdem stelle ich mir immer einen Wecker, spätestens nach 9 Stunden, beziehungsweise alternativ kann ich dir auch Kinder empfehlen, seitdem brauche ich keinen Wecker mehr, die lassen mich seltenst 9 Stunden schlafen. Aber trotzdem, Spaß beiseite, 7 bis 9 Stunden, ein absolutes Must-have als wichtige Therapiesäule, würde ich es sogar nennen, für den Reizdarm, für die Dünndarmfehlbesiedlung, aber auch allgemein für die Darmgesundheit. Also die Schlafdauer ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, das ist dir klar, das ist jedem klar. Wenn du zu wenig schläfst, geht's dir nicht gut. Das mit dem zu viel Schlafen wissen vielleicht nicht ganz so viele. Und daneben gibt's die Schlafqualität wirklich inhaltlich. Das heißt, was passiert nachts? Und da sind die wichtigsten Phasen die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase. Die REM-Schlafphase ist die Traumphase. Die Tiefschlafphase, die ist meistens vor allem am Anfang der Nacht platziert und hier regenerierst du auf körperlicher Ebene. Da läuft die Müllabfuhr durch den Körper, dein Darm reinigt sich, deine Zellen erneuern sich. Und auf diesen Teil des Schlafs kannst du nicht verzichten. Das ist ungefähr 4,5 bis 5 Stunden lang und danach beginnt es mehr mit der REM-Schlafphase, mit den Traumphasen, wo du geistig regenerierst. Darauf kannst du theoretisch verzichten, du wirst dich aber morgens dann nicht frisch und erholt fühlen, weil dafür brauchst du das auch unbedingt. Das Spannende ist, ich möchte dir damit den Stress herausnehmen, falls du nicht gut schläfst. Das, was du auf jeden Fall brauchst, sind 4,5 bis 5 Stunden Schlaf. Wenn du das schon mal in der Tasche hast, und das ist bei den allermeisten tatsächlich der Fall, dann, sag ich mal, bist du körperlich schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. insgesamt ist das auch der Grund, wenn du zum Beispiel sehr viel Stress hast, dass du dann meistens nach 4,5 bis 5 Stunden Schlaf aufwachst, weil dann steigt dein Cortisolspiegel an, dein Stress steigt an und das gesamte System schmeißt sich aus dem Schlaf, weil er merkt, okay, meine Must-Haves habe ich für diese Nacht erstmal abgegolten. Cortisol ist übrigens ein gutes Stichwort. Es ist häufiger so, dass wenn du einen hohen Cortisolspiegel hast, und das findet man bereits am Patienten durchaus häufig, dann kommst du schlechter in den Schlaf und du kommst auch schlechter in den Tiefschlaf. Bedeutet, deine körperliche Regeneration ist nicht so effektiv. Und gleichzeitig bedeutet das wiederum, du hast schlechter geschlafen, du hast weniger Energie, du bist vielleicht dann tagsüber gereizter. Langfristig fördert das tatsächlich auch Depressionen und Ängste. Und das macht natürlich auch wiederum mehr Stress und dieser Stress hält dich wieder vom Schlafen ab. Also ein absoluter Teufelskreislauf, aus dem man ausbrechen sollte, weil die Folgen langfristig von schlechtem Schlaf sind tatsächlich für den gesamten Organismus nicht besonders gut. Ja, von Gewichtszunahme über Bluthochdruck bis hin eben, dass der Darm nicht so gut funktioniert, weil nachts kann der Darm endlich mal regenerieren. Da ist der MMC, der Migrating Motor Complex, der den Darm reinigt und auch einen sehr, sehr wichtigen Schutz vor der Dünndarmfehlbesiedlung bietet, am aktivsten, weil der ist nur aktiv, wenn wir nüchtern sind. Und in der Regel ist tatsächlich eher in der Nacht die längste Phase, wo wir nüchtern sind. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir auf unseren Stress achten. Cortisol hat sogar auch noch eine weitere sehr ungünstige Wirkung, was auch ein bisschen erklärt, warum dann der Schlaf so verändert ist. Wenn du viel Cortisol hast, dann ist deine Melatoninproduktion niedriger. Was ist jetzt Melatonin? Melatonin ist ein Hormon, was wir selber bilden, was den Einschlafprozess und das Durchschlafen fördert. Das Ganze gibt's auch als Präparat zu kaufen, wo man es extern nehmen kann. Aber theoretisch solltest du davon selber genug produzieren und das lässt einen gut einschlafen. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, Cortisol einfach zu senken. Das Wichtigste beim Stress meines Erachtens ist tatsächlich, dass du dir erstmal bewusst machst, was stresst mich überhaupt? Vielleicht musst du sogar noch einen Schritt vorne dran setzen und dir erstmal bewusst machen, dass du gestresst bist. Ich arbeite immer wieder mit Menschen, die noch nicht mal dafür das Gespür haben, weil sie sich so sehr schon daran gewöhnt haben und es vielleicht an dem Symptom des schlechten Schlafs überhaupt nur gezeigt bekommen, dass der Stress hoch ist. Ein Punkt, wie du auf den Melatoninhaushalt einwirken kannst, ist tatsächlich, dass du abends keine Bildschirme mehr benutzt. Kein Handy, kein Fernseher, im Idealfall auch keinen E-Reader, sondern wenn du lesen möchtest, dann tatsächlich in Papierform. Unsere Bildschirme enthalten nämlich jede Menge blaues Licht und dieses blaue Licht signalisiert über deine Augen im Gehirn, es ist Tag und Tag bedeutet keine Melatoninproduktion. Und dementsprechend deregulierst du damit deinen zirkadianen Rhythmus. Und das ist genau das, was du aber brauchst, um gut schlafen zu können, effektiv schlafen zu können. Und insofern unbedingt wichtig, Bildschirme abends aus. Und wenn es gar nicht anders gehen sollte, dann gibt es sogenannte Blaulichtblockerbrillen. Das sind meistens Brillen oder Gläser, die du vor deine eigene Brille klemmen kannst, die gelb, orange oder schon fast ins rötliche gehen. Je dunkler die Brille, umso mehr Blaulicht wird herausgefiltert. Die Programme, die du auf deinem Handy oder auf deinem PC installieren kannst, die, sag ich mal, den Blaulichtanteil in den Bildschirmen reduzieren, sind nicht schlecht, aber reichen bei weitem normalerweise nicht aus. Also insofern erster Tipp, das auf jeden Fall mal reduzieren. Thema zirkadianer Rhythmus, auch extrem wichtig. Zirkadianer Rhythmus bedeutet, deine Hormone und dein Darm auch haben einen Tag-Nacht-Rhythmus. Morgens verhält sich dein Körper anders. In der Regel wird Cortisol da ausgeschüttet, damit du wach wirst und bereit für den Tag. Deine Darmbakterien verändern sich auch. Tatsächlich, dein Darm hat tagsüber andere Bakterien aktiv, die sind dann stoffwechselaktiver, verbrennen mehr und nachts sind mehr die Bakterien für die Regeneration aktiv. 60% deines Mikrobioms schwankt zwischen Tag- und Nachtrhythmus, wenn du gesund bist. Und abends hingegen, auch da geht dein Körper mehr in Richtung Regeneration, dein Cortisolhaushalt fährt normalerweise herunter und dein Darm ist eben dann mehr für die und dein Körper mehr für die Ruhezeit bereit. Der zirkadiane Rhythmus, den kannst du mit mehreren Dingen unterstützen bzw. auch stören. Ideal ist es, wenn du es schaffst, morgens nach dem Aufstehen idealerweise innerhalb von 30 Minuten Tageslicht zu bekommen, Sonnenlicht, damit eben auch dein Gehirn wieder registriert. Es ist Tag, ich kann die Melatoninproduktion der Nacht herunterfahren und das kalibriert quasi deinen Tag-Nachtrhythmus. Solltest du nicht die Möglichkeit haben oder im Winter einfach noch gar nicht die Möglichkeit haben, dass du einen Tag-Nachtrhythmus bzw. Tageslicht bekommen kannst, dann kannst du dir eine Tageslichtlampe besorgen. Das sind meistens wirklich medizinische Lampen mit einer extrem hohen Helligkeit und die führt dann dazu, dass dadurch deine Melatoninproduktion heruntergefahren wird und du das Ganze ein bisschen imitieren kannst. Abends wiederum ist eben die Dunkelheit wichtig für dich und auch, dass du dich tagsüber viel bewegt hast. Da dein Darm ebenfalls einen Tag-Nacht-Rhythmus hat, ist es auch wichtig, was du mit dem machst. Und der orientiert sich zum Teil am Helligkeits- bzw. Hell-Dunkel-Kontrast, aber er hat auch eigene Taktgeber. Und diese Taktgeber sind mehr davon abhängig, zum Beispiel, wann du isst. Das heißt, es ist wichtig, dass du tagsüber isst, um im Idealfall bis 18, 19 Uhr deine letzte Mahlzeit einnimmst, sodass du 3 bis 4 Stunden Zeit hast, bis du dann ins Bett gehst. Jetzt könntest du sagen, ich gehe aber vielleicht erst um 0 Uhr oder um 1 Uhr ins Bett, dann kann ich ja noch später essen. Nein, solltest du nicht. Tatsächlich ist unser Biorhythmus darauf eingestellt, nicht so extrem spät zu essen. Also solltest du die Mahlzeit trotzdem bis 18, 19 Uhr zu dir genommen haben. Solltest du jetzt eben nachts anfangen zu essen, weil du weggehst, weil du feiern gehst oder weil du Schichtarbeiter bist, dann bringt das deinen zirkadianen Rhythmus deines Darms und deiner Bakterien massiv durcheinander. Und das ist wirklich ein Problem, weil dann kippt auch der zirkadiane Rhythmus deiner Bakterien, also diese Veränderung zwischen was ist tagsüber, was ist nachts an Bakterien aktiv, Regeneration in der Nacht, tagsüber Stoffwechsel aktiver, das kippt und dass deine Bakterien sind dann mehr darauf programmiert, proentzündlich zu arbeiten. Das heißt, Entzündungen haben es in deinem Körper leichter, die Gewichtszunahme hat es leichter. Also all die Prozesse, die du eigentlich nicht haben willst und die auch bei einem Reizdarmpatient eher im Vordergrund tatsächlich von Natur aus schon stehen, werden dann nochmal begünstigt. Also insofern, auch wenn du Schicht arbeitest, versuche möglichst einigermaßen deine Mahlzeiten vielleicht nicht mitten in der Nacht zu nehmen. Und wenn du nicht Schicht arbeitest, dann umso mehr. Weil ansonsten bist du auch da von deinen Bakterien tatsächlich schon in einem Teufelskreis, der gar nicht so einfach zu durchbrechen ist. Warum ist das jetzt mit dieser Proentzündlichkeit auch für deinen Darm so interessant? Wir wissen ja noch nicht alles über den Reizdarm, aber was wir wissen, wir haben beim Reizdarm ein Problem mit der Darmhirnachse und wir haben ein Thema mit der Darmschleimhaut, mit der Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, also mit dem Leaky Gut. Und was wir auch sicher sagen können ist, wenn ein proentzündliches Milieu im Darm ist, dann hat es das Leaky Gut leichter. Das heißt, die Durchlässigkeit des Darms nimmt zu und dementsprechend, das scheint eben halt im Zusammenhang mit Reizdarmbeschwerden zu stehen. Und deswegen ist es halt auch an der Stelle so wichtig, dass der Schlaf passt, damit deine Bakterien passen und damit dann deine Darmschleimhaut passt, wenn du einen Reizdarm zum Beispiel hast oder wenn du einfach nur einen gesunden Darm haben möchtest. Ich möchte das deswegen so plastisch dafür schaffen, weil ich finde, sonst in der Wahrnehmung ist Schlaf und Darm einfach so super weit auseinander. Und das ist es in der Realität tatsächlich überhaupt nicht. Du brauchst also genügend Schlaf. Du brauchst im Idealfall eine gute Qualität deines Schlafs. Und dein Körper ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, in deinem Körper sind Rhythmiken Tag, Nacht, sowohl von deinen Hormonen her, als auch von deinen Darmbakterien her. Und auch der Migrating Motor Komplex, also der reinigende Anteil, ist vor allem in der nüchternen Phase, also nachts aktiv, wenn du frühzeitig gegessen hast. Insofern ist es wichtig, dass du auch in deinem Leben eine Rhythmik hast. Und da muss ich mir ehrlich sagen, da muss ich wirklich ehrlich sagen, da haben mir meine Kinder unfassbar geholfen. Wir haben zwei Kinder, die beide nicht besonders gut schlafen, und das zwingt dich als Elternteil dazu, wenn du dazu bereit bist, früh ins Bett zu gehen, und die Kinder werden meistens zu einer ähnlichen Uhrzeit dann endgültig wach. Also ist ungefähr dein Schlaffenster sehr starr vordefiniert, und das interessiert sich nicht, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Urlaub, komplett egal. Das heißt, ich schlafe jetzt seit 4 Jahren mehr oder weniger ab 10 Uhr bis, sage ich mal, 5, 6 Uhr. Und ich habe nie wieder das Problem gehabt, sonntagsabends nicht einschlafen zu können. Woher kommt es, dass du sonntagsabends nicht einschlafen kannst? Oft denken wir, es liegt daran, dass wir nicht gern zur Arbeit gehen. Das kann ein Problem sein, dass du dann auch mehr in den Stress kommst, mehr ins Grübeln kommst. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, deine Rhythmik passt nicht. Weil wenn dein Körper darauf trainiert ist, dass es um 22 Uhr ins Bett geht, dann ist auch dein ganzes Hormonsystem schon darauf programmiert, dass du dann abends müde wirst. Wusstest du übrigens, dass es einen Unterschied zwischen Müdigkeit und Schläfrigkeit gibt? Müdigkeit bedeutet, dass du einfach halt nicht fit bist. Das kannst du den ganzen Tag sein, weil du zu wenig geschlafen hast. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du dann in dem Moment auch schlafen kannst. Und das ist der Unterschied zur Schläfrigkeit. Schläfrigkeit bedeutet, dein System signalisiert dir, du bist bereit, um ins Bett zu gehen. Oft fangen wir dann an zu gähnen oder uns wird kalt. Und das sind die idealen Zeichen dafür, dann auch ins Bett zu gehen. Und auf die solltest du tatsächlich hören und auch dann direkt ins Bett gehen und nicht darüber hinweggehen. Wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, praktiziert hast und immer wieder da einen Rhythmus etabliert hast, dann fällt es dir leichter. Was ungünstig ist und was häufig passiert, wenn jemand schlecht schläft, ist, dass er Angst vor dem ganzen Prozess bekommt. Auf der einen Seite hast du abends Schiss, ins Bett zu gehen, weil du denkst, oh mein Gott, ich muss doch schlafen, ich muss morgen wieder fit sein. Und dann guckst du nach einer Stunde auf die Uhr und merkst, ich kann immer noch nicht schlafen, dein Stress steigt und dann bist du in einer richtig doofen Abwärtsspirale. Und das, was dann passiert, ist häufig, wir gehen besonders früh ins Bett, weil wir müssen ja schlafen. Und wenn ich nicht gleich einschlafe, dann habe ich doch mehr Zeit, um einzuschlafen. Und deswegen ist dieser Unterschied zwischen Müdigkeit und Schläfrigkeit so wichtig. Es ist besser, teilweise, wenn du wirklich unter Schlafstörungen leidest, erst dann ins Bett zu gehen, wenn du schläfrig bist, weil dann ist der Einschlafprozess besser. Und dann vielleicht insgesamt weniger Schlaf zu haben, weil du morgens wieder früh aufstehst, aber dann dadurch kannst du diesen Teufelskreis etwas besser durchbrechen, weil du dann halt wieder einen Rhythmus in dein System reinbekommst. Und tagsüber schlafen, weil du Schlaf nachholen willst, ist dann gut, wenn du zum Beispiel nicht schlafen konntest, weil deine Kinder dich nachts wach gehalten haben. Wenn du aber wirklich unter Schlafstörungen leidest, das heißt, du könntest theoretisch, es stört dich keiner im Schlaf, außer du selber, aber du schläfst deswegen nachts nicht genügend und bist tagsüber deswegen müde, dann empfiehlt es sich tatsächlich tagsüber nicht hinzulegen, weil du dann wieder den Rhythmus nicht aufbaust. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass du einen Rhythmus in deinen Schlaf bringst. Das hilft dir ungemein, in den Schlaf zu finden. Bedeutet, das ist wichtig, morgens Tageslicht, entweder durch die Tageslichtlampe oder indem du rausgehst, in den Garten gehst, auf den Balkon gehst. Sehr, sehr gut. Bewegung am Tag, auch super wichtig, um dein System in Schwung zu bekommen und auch einen Unterschied zwischen Tag und Nacht zu machen. Abends nicht so spät essen. Ja, ich habe donnerstags immer meinen langen Praxistag und dann komme ich frühestens um 7:30, eher um 8 nach Hause und habe dann noch nichts gegessen, esse dann was. Das sehe ich immer, in meinen Schlafwerten. Das ist teilweise so, wie wenn ich wirklich schon beginnend krank werden würde von meinen Schlafwerten her, weil die sich so verschlechtern, weil mein System halt am Anfang der Schlafphase noch damit beschäftigt ist, zu verdauen und nicht zu schlafen und zu regenerieren. Das heißt, meine Tiefschlafphasen sind schlechter, mein Puls ist höher und das Ganze braucht dann 2 bis 4 Stunden, bis sich das dann in der Nacht quasi auf die Werte eingeschwungen hat, die es eigentlich erreichen würde. Aber dann ist natürlich schon ein Großteil der Nacht rum und die Zeit für Regeneration deutlich kürzer. Abends keine Bildschirme oder Blaulichtblockerbrillen, ganz, ganz wichtig. Thema Melatonin. Melatonin ist auch bezogen auf Reizdarm super spannend. Es gibt nämlich gute Studien, die zeigen, Melatonin kann, weil antioxidativ zum Beispiel, also antientzündlich auch ein Stück weit, gut bei Reizdarm helfen. Insofern, wenn du es schaffst, deine eigene Melatoninproduktion auf einem guten Level zu halten, perfekt. Ja, hier ist auch das Thema Tryptophan interessant, Serotonin interessant. Tryptophan ist quasi der Vorläufer von Serotonin und Serotonin ist wiederum der Vorläufer von Melatonin. Thema Melatonin ist auch noch unfassbar spannend, was den Darm angeht. Tatsächlich, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das auch noch nicht wusstest, Melatonin wird 400 Mal mehr im Darm produziert als im Gehirn. Allerdings ist es nicht so, dass das Melatonin im Darm irgendwas mit deinem Schlaf im Gehirn zu tun hat, weil da gibt's nämlich diese Blut-Hirn-Schranke, das heißt, dein Gehirn ist in einem extra Sicherheitsabschnitt blutkreislaufmäßig, sodass das Melatonin gar nicht da reinkommt. Aber das Melatonin ist für den Darm wichtig, weil das unterstützt zum Beispiel die Peristaltik, also die Eigenbewegung und insbesondere den Migrating-Motor-Komplex, also der Reinigungsmechanismus, der nachts läuft. Er wirkt antientzündlich, sodass da auch die Schleimhaut gut regenerieren kann und ein Stück weit wird dadurch auch, werden deine Bakterien in ihrem Rhythmus unterstützt. Also super, super spannend, was Melatonin oder wie Melatonin mit dem ganzen Darmgeschehen zusammenhängt. Was ist jetzt also alles wichtig? Was kannst du konkret machen, dass dein Schlaf besser ist? Wichtig neben dem, was wir alles schon besprochen haben, ist tatsächlich, dass du versuchst, diesen Stress und diesen Druck herauszunehmen. Mach dir klar, das Minimum, was du brauchst, sind 4,5 bis 5 Stunden Schlaf. Meiner Erfahrung nach schaffen das die allermeisten. Und wenn dir das schon mal bewusst ist, dass du damit einigermaßen durch den Tag kommen kannst, ich finde, das entspannt schon mal. Geh dann schlafen, wenn du schläfrig bist. Nicht nur unbedingt, wenn du müde bist und denkst, ich muss besonders früh schlafen. Stell dir aber trotzdem den Wecker. Ja, das heißt, wenn du versuchst, gerade in einen Rhythmus zu kommen, dann versuch morgens trotzdem klar die Grenze zu setzen. Bis dahin schlafe ich. Ich schlafe nicht länger, um Schlaf nachzuholen. Und ich schlafe auch nicht mittags, um Schlaf nachzuholen, damit du endlich in diesen Rhythmus kommst. Die Temperatur in deinem Schlafzimmer ist wichtig. Das heißt, so 18, 19 Grad, wenn du es irgendwie hinkriegst, wäre ideal. Profifußballer wie Cristiano Ronaldo, die kontrollieren solche Faktoren extrem stark. Die haben super teure Betten, um zum Beispiel auch ihre Körpertemperatur konstant zu halten, weil das seine Regeneration im Schlaf verbessert. So extrem musst du es nicht handhaben. Aber es lohnt sich, das Schlafzimmer eher kühl zu halten. Und das Schlafzimmer soll Schlafzimmer sein. Wenn du die Möglichkeit hast, dass du ein Zimmer hast, wo nur zum Schlafen gedacht ist, dann ist das ideal, wenn es kein Arbeitszimmer ist, weil unterbewusst verknüpft unser System auch Räume mit bestimmten Aktivitätsleveln. Das nennt man einfach Konditionierung. Konditionierung bedeutet, Gewohnheiten im System etabliert zu haben. Und wenn du einen Raum hast, wo du halt immer nur schläfst und du gehst in diesen Raum, dann weiß dein System, das fährt langsam runter, hier ist jetzt die Ruhephase, hier ist Schlafenszeit und das hilft. Also insofern, das sind verschiedene Faktoren, wie du wieder besser in den Schlaf finden kannst. Daneben gibt es auch, sag ich mal, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die auch unterstützend sein können. Das aber bitte mit deinem Therapeuten absprechen. Was ich persönlich gerne einsetze, ist Magnesiumbisglycinat oder auch Adaptogene, das heißt sowas wie Ashwagandha abends vorm Schlafen gehen oder auch Richtung Safran ist interessant. Aber wie gesagt, wenn du das ausprobieren möchtest, dann lass dich da individuell beraten. Genau, Das war, glaube ich, meine wichtigsten Punkte zum Thema Schlaf. Schlaf, wie gesagt, für deinen Darm wirklich eine ganz, ganz wichtige Achse, für dein Wohlbefinden ganz, ganz wichtig, aber auch zum Beispiel für deine Disziplin. Bedeutet, wenn du schlecht schläfst, hast du meistens weniger Energie und tendierst zu ungesünderer Nahrung. Die wiederum ist schlechter für deinen Darm und so weiter. Dementsprechend unterschätze den Faktor guten Schlaf nicht und ich hoffe, dir hat diese Folge auf jeden Fall einiges an Informationen gegeben, worauf du achten kannst, was beim Schlaf wichtig ist, wie das Ganze mit dem Darm zusammenhängt. Und ja, insofern beenden wir damit diese kurze, knackige Folge über diesen wichtigen Faktor.